Ein neuer Tag, eine neue Folge Cambio. Wir stellen uns heute der großen Frage nach der Zukunft unserer Gesellschaft. Dabei gehen wir von den Menschen aus, die aus verschiedenen Gründen am gesellschaftlichen Leben nicht oder nur eingeschränkt teilhaben können. Warum Personen aufgrund von rassistischen Diskriminierungen oder körperlicher Beeinträchtigung vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, wie es gelingt, Zugänge zu verbessern, also die Chancengleichheit zu fördern und welche Zukunftsszenarien möglich sind. Wird Spaltung und Ausgrenzung sich intensivieren? Bleibt alles beim Alten oder werden in Zukunft mehr Menschen am öffentlichen Leben teilhaben können? Und inwiefern betrifft das auch die Kirche? Damit werden wir uns heute beschäftigen. Und damit sage ich Hallo.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio. Die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, das sollte doch für jeden in unserer Gesellschaft möglich sein. Jedoch ist das leider nicht so. Statistisch gesehen entscheidet noch immer Herkunft, Einkommen oder Bildungsniveau darüber, in welchem Maß wir uns am gesellschaftlichen Leben und öffentlichen Leben beteiligen. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Matthias Blöser im Homeoffice. Er verantwortet das Projekt Demokratie stärken in der EKN. Hallo Matthias, grüß dich.
Hallo Lukas, danke für die Einladung.
Diskriminierungen haben weitreichende Konsequenzen. Könntest du vielleicht direkt zum Einstieg mal kurz erläutern, wie Diskriminierungen dazu führen, dass wir durch Statistiken sehr deutlich sehen können, dass Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung oder People of Color Nachteile auf dem Arbeits-, aber auch auf dem Wohnungsmarkt haben?
Ja, also Diskriminierungen gehen ja meistens von vorurteilsbelasteten Bildern in unseren Köpfen aus. Und das macht sich ganz konkret bemerkbar tatsächlich auf dem Wohnungsmarkt. Zum Beispiel, wenn Menschen mit einem vermeintlich fremd klingenden Namen eine Wohnung versuchen zu ergattern, gerade in heißen Wohnungsmärkten wie in Frankfurt oder in anderen Bereichen, wo es sehr schwierig ist, sowieso eine Wohnung zu bekommen. Da gibt es tatsächlich zahlreiche Beispiele, dass dann beispielsweise eine Frau, wenn sie mit ihrem Namen, der eben türkisch wirkt oder anders fremd markiert ist, sich meldet, dass sie dann quasi keine Rückmeldung oder ganz, ganz wenige Rückmeldung bekommt. Wenn dann dieselbe Frau aber sich mit dem Namen ihres Ehemannes meldet, der klassisch deutsch sich anhört, dass sie dann zahlreiche Rückmeldungen bekommt. Also das heißt jetzt nicht, dass die Wohnung unbedingt sie dann bekommt, aber die Chance ist deutlich höher. Und auf dem Arbeitsmarkt ist es leider ähnlich. Also es gibt dort Forschungen, Testuntersuchungen sozusagen, wenn jemand mit einem auch wieder fremd markierten Namen sich bewirbt. Und das ist in der Praxis tatsächlich auch so, das kann man beobachten, dass die Person dann deutlich weniger eingeladen wird. Und es gibt dann sozusagen noch Abstufungen. Also wenn eine Frau mit offenem Haar auf dem Foto dann aber mit einem türkisch klingenden Namen sich bewirbt, hat sie schon mal weniger Einladungen als eine Frau, die klassisch deutsch gelesen wird. Und wenn sie dann noch ein Kopftuch trägt, hat sie noch mal deutlich weniger Zusagen oder Einladungen auch nur zum Vorstellungsgespräch, um überhaupt die Chance zu haben, vielleicht eingestellt zu werden. Also es scheitert sehr oft an den Vorstufen dann schon. Und das ist eben aufgrund dieser wirkmächtigen Bilder leider immer noch Realität. Von daher wäre die Frage, was gibt es für Alternativen, zum Beispiel anonyme Bewerbungsverfahren oder so. Und wäre schon ein Gedankenanstoß vielleicht, wie man sowas reduzieren oder ändern kann.
Also Vorurteile abbauen, das ist auch Teil deines Projektes, das Projekt Demokratie stärken. Wenn man jetzt sozusagen in die Beschreibung des Projektes schauen würde, da würde da als Ziel drin stehen, die demokratische Kultur in der Gesellschaft zu stärken. Bei dir ist aber ein starker Fokus auf dem Schutz von Betroffenen von Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wenn man das jetzt ein bisschen verallgemeinern würde, dann setzt du dich ja für die Verbesserung sozialer Teilhabe ein, das kann man ja so sagen, und für die Reduzierung von Ungleichheiten. Vielleicht könntest du erstmal beschreiben, wie du deine Aufgabe begreifst.
Ja, du hast die Klammer ja so ein bisschen aufgemacht. Es geht um demokratische Kultur und das hat ja im Prinzip dann zwei Seiten einer Medaille. Einerseits, wie kann man das stärken, wie kann man demokratische Teilhabe stärken und was gefährdet diese Teilhabe? Du hast die Beispiele angesprochen, extreme Rechte, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Menschen eben ausgrenzt. Und das versuche ich eben beides zu bearbeiten, indem ich, das ist auch Hauptziel des Projekts, Netzwerke aufbaue, innerkirchlich und gesamtgesellschaftlich, wo alle Menschen, die in diesem Sinne arbeiten wollen, sich gegenseitig stärken können, sich austauschen können. Das ist tatsächlich Kern des Projektes. Und eben Betroffene von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit versuche ich auch zu stärken, indem ich ihre Stimmen sichtbar mache, indem wir gemeinsame Aktivitäten planen und dadurch eben auch eine Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft hoffentlich hinbekommen. Und in dem Sinne, dass eben diese krassen Auswirkungen, wie dass ich fast keine Chance habe oder nur sehr schwierig an eine Wohnung oder an einen Ausbildungsplatz eben kommen kann, wenn mir bestimmte Dinge zugeschrieben wurden, bevor ich überhaupt mit dem Arbeitgeber reden kann, dass wir da einen Schritt vorankommen. Also insofern Sensibilisierung, aber Fokus auf Betroffene, weil das ist in den letzten Jahren stärker geworden, da reden wir heute ja auch noch drüber, aber es ist immer noch nicht so, dass das automatisch mitgedacht wird, wie Betroffene damit umgehen. Oft ist immer noch so die Haltung, ja, ich kriege ja nichts von Rassismus mit, dann gibt's das vielleicht gar nicht oder es ist nicht so schwer, wie das behauptet wird.
Ihr hört Matthias Blöser heute hier im Cambio-Labor und ihr hört ihn zwar, aber wir haben uns eigentlich für diese heutige Sendung vorgenommen, diesen Rahmen vor allem dazu zu nutzen, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die von struktureller Diskriminierung und Benachteiligung betroffen sind. Deshalb habe ich auch, wie in den vergangenen Folgen im Vorfeld der Sendung, verschiedene Gespräche geführt. Zunächst Werder Henning Schmidt. Er ist Radiojournalist beim RBB und wurde mit Spastik und Sehschwäche geboren. Für Menschen mit Behinderung ist gesellschaftliche Teilhabe nur unter erschwerten Bedingungen möglich und mancherorts schlichtweg unmöglich. Das beginnt mit der fehlenden barrierefreien Infrastruktur. Henning Schmidt habe ich gefragt, was ihm im alltäglichen Leben Schwierigkeiten macht.
Klassisches Beispiel ist natürlich die Beleuchtung von öffentlichen Wegen. Ich bin zwar nicht nachtblind, aber wenn etwas schlecht beleuchtet ist in der Nacht, dann macht mir das zusätzliche Schwierigkeiten. Meine Orientierung ist eh nicht die beste. Das heißt also, keine Ahnung, wenn ich jetzt durch dunkle Straßen gehe, wo es wenig Straßenlaternen gibt oder die Straßenlaterne ist zwar vorhanden, aber weiß nicht, so hoch montiert, dass sie eher den Nachthimmel beleuchtet als die Straße, dann ist das zum Beispiel hinderlich. Ich hasse auch Bushaltestellen, weil die in der Regel, zumindest in Berlin und Potsdam, soweit ich das erlebe, keine mit Licht hinterlegten Wartehäuschen. Ein Schild, HW-Haltestelle, steht halt irgendwo in der Gegend, das war's. Und dann ist da nichts angeleuchtet, nichts, was einem irgendwie in der Nacht hilft, das aufzufinden. Das ist auch dann schwierig, da irgendwie klarzukommen, gerade wenn ich mich abends irgendwie bewege und nicht genau weiß, wo muss ich denn jetzt hin, wenn ich wieder nach Hause will. Rumpelige U-Bahnen in Berlin, die so laut sind, dass man die Durchsagen gar nicht hört, dann auch nicht genau weiß, wo bin ich denn jetzt, wo muss ich aussteigen. Das ist das, was mich stört, ehrlich gesagt.
Ja, wenn ich mir überlege, wie lästig es sein muss, selbst in einer Stadt mit Straßenbeleuchtung, mit großer Infrastruktur, wo es alles gibt, in der Dunkelheit unterwegs zu sein, wenn das so lästig ist, da überlegt man sich doch gleich zweimal, glaube ich, ob man sich abends überhaupt nochmal aufmacht. Und ja, es gibt da ja verschiedenste Aktivitäten, Freunde treffen, zu Vorträgen gehen oder in Konzerte. In anderen Worten, ja, die fehlende Barrierefreiheit verhindert ja tatsächlich, dass die Leute soziale Kontakte aufrechterhalten können und dass sie an kulturellen Angeboten teilnehmen. Ob das jetzt direkt ist oder indirekt, ist ja dann eine ganz andere Frage. Jetzt, Matthias, du kennst Henning Schmidt noch aus der Studienzeit. Das darf ich, glaube ich, verraten. Wie war das denn?
Ja, ich verrate noch mal ein bisschen mehr. Das passt da ganz gut dazu. Also, wie Henning und ich uns kennengelernt haben. Das war so ein klassisches Beispiel, ohne jeglichen bösen Willen, aber eines möglichen Ausschlusses. Und zwar war das in der Orientierungseinheit damals, in der ersten Woche des Studiums, ging eine Liste rum, sich einzutragen auf eine E-Mail-Liste, damit wir weiter informiert werden und uns eben austauschen können. Und das war so eine klassische Liste, die viel zu klein ausgedruckt war und wo selbst Menschen, die keinerlei Beeinträchtigung haben, gerade so sozusagen ihre Daten hinterlassen konnten. Und dann hat Henning mich glücklicherweise gebeten, für ihn seinen Namen und seine E-Mail-Adresse einzutragen. So haben wir uns kennengelernt. Und das finde ich zeigt auch schon mal wieder sozusagen die unterschiedliche Perspektive. Wie gesagt, es war kein böser Wille da, das war die klassische Liste, tragt euch doch mal ein. Und wenn Henning eben nicht diese Hohlschuld erfüllt hätte, dass er tatsächlich extra jemanden fragen muss, das ist ja auch eine Hürde, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber trotzdem eine Hürde, die unnötig ist, also die man zumindest reduzieren kann, indem die Liste einfach ein bisschen größer ausgedruckt ist, damit man da vernünftig seinen Namen auch eintragen kann. Das finde ich so ein kleines Beispiel. Und das war jetzt für uns ein großes Glück, weil wir eine wunderbare Freundschaft darüber aufbauen konnten. Mhm. Aber ich will es eben auch nicht schönreden. Es ist tatsächlich so ein ganz kleiner Aspekt, wo, wenn das Standard würde, dass eben die Felder einfach ein bisschen größer sind und vielleicht dann die Liste einfach beidseitig beschreibbar ist, dann wäre eine Hürde genommen. Es tut der Gesamtgesellschaft nicht weh und es hilft Menschen, die die Möglichkeit haben, unter Schwierigkeiten selber was auszufüllen.
Wenn Henning Schmidt unterwegs ist, auch da benötigt er ab und an auch Unterstützung. Und ich habe mich und dann ihn gefragt, ob ihm regelmäßig Hilfe angeboten wird. Denn in deinem Fall musste er ja darum bitten.
Ja, da muss ich schon eher um Hilfe bitten, aber das hat auch damit zu tun, dass ich auf eine offensichtliche, öffentlich erkennbare Markierung verzichte. Also ich trage halt keine Dreipunktbinde, ich trage auch keinen blinden Stock. Das heißt, jemand kann erstmal gar nicht erkennen, dass ich eine Behinderung habe. Also insofern gucke ich mich dann eher um, ist da noch jemand im Wagen und frage halt zum Beispiel in der U-Bahn, oh, wo sind wir denn jetzt? Ich kann es gerade nicht verstehen oder nicht lesen. Finde dann zum Glück meist jemanden, der da Auskunft geben kann. Oder ich behelfe mir halt mit Apps, den Fahrtverlauf quasi in Echtzeit mitprotokolliert. Da kann man dann gegebenenfalls auch nachlesen, wo müssten wir denn jetzt gerade sein. Für die letzte Meile vom Ausstieg aus dem Bus oder der Tram oder der U-Bahn nutze ich Smartphone-Technologie, um mich navigieren zu lassen. Muss man zwar mit Verstand nutzen, weil der manchmal natürlich auch auf Ideen kommt, die nicht so sinnvoll sind und einen dann über irgendwelche Bundesstraßen leiten will. Aber also im Prinzip geht's damit meist ganz gut. Hab da deswegen auch ein positives Verhältnis zu, sage ich mal, Google und Co. Trotz Datensammelwut, weil bevor Google Fußgängernavigation erfunden war, hatte ich doch sehr starke Schwierigkeiten, mich alleine zu orientieren und war also zu Marburger Zeiten auf einen sehr kleinen Kiezbereich plus die Universität beschränkt und hatte schon innerhalb Marburgs, was ja eigentlich echt nicht groß ist, große Schwierigkeiten. Insofern ist Technik da etwas, was wirklich einen großen Schub an Emanzipation, wenn man so will, für mich persönlich ermöglicht hat.
Technische Hilfsmittel sorgen für mehr Lebensqualität für Menschen mit Behinderung. Sie erleichtern den Alltag, sorgen für mehr Selbstbestimmtheit. Das ist gut, doch gleichberechtigte Teilhabe lässt sich nicht allein durch technische Hilfsmittel herstellen. Auch der Umgang und das Miteinander ist entscheidend und da hat Henning Schmidt auch sehr schmerzliche Erfahrungen machen müssen.
Gerade in der Kindheit, also sagen wir mal so, es gab Zeiten, da war irgendwie das Schimpfwort, du Spasti oder Spast war sehr präsent. Ne? Oder dass man auf der Straße läuft und irgendwelche Jugendlichen deinen Gangstil imitieren und dann dazu Affengeräusche machen. Damit bin ich aufgewachsen und das hat natürlich auch ein Stück weit geprägt. Und halt, ja, so bestimmte Annahmen, dass man bestimmte Dinge halt nicht kann, qua Behinderung. Die heftigste offene Diskriminierung habe ich da am Anschluss an mein Studium erlebt, als es dann um den Versuch ging, eine Doktorarbeit zu schreiben und ich die auch zunächst angefangen habe und einen Doktorvater hatte. Und dann ist natürlich irgendwann im Verlauf von so einer Doktorarbeit immer die Frage, wie finanziert man sich denn jetzt als Doktorand? Und kam es halt irgendwann zum Schwur, besteht die Möglichkeit, mich auf einer Mitarbeiterstelle unterzubringen, wissenschaftliche Hilfskraft, wie das dann immer heißt. Und da ist mir halt ganz klar gesagt worden, natürlich ohne Zeugen, damit man da nichts aussichtsreich unternehmen kann. Ja, nee, ich habe ihnen da nie Hoffnung gemacht erstmal, was nicht stimmte. Und im Übrigen, jemand wie Sie mit Ihren Einschränkungen kann an einer deutschen Universität ohnehin nicht arbeiten und von mir bekommen Sie nichts. Nachdem dann klar war, okay, Uni und promovieren, nicht so geil, ja, umorientiert in Richtung Journalismus und der Türöffner für meine heutige Stelle war eine per Bildungsgutschein finanzierte einjährige Weiterbildung an einer verlagsunabhängigen Journalistenschule und diesen Bildungsgutschein musste man natürlich auch beantragen. Da saß ich halt auch einer Reha-Mitarbeiterin mit wenig Einfühlungsvermögen gegenüber, die also dann auch sich tatsächlich zu der Aussage hat hinreißen lassen, ja, okay, erstens ihren Abschluss in Politikwissenschaft. Ich habe einen formal sehr guten Abschluss mit 1,2 abgelegt. Den bekommt man ja hinterhergeworfen. Also nach dem Motto, eine 1 in Politikwissenschaft ist gar keine Leistung. Und naja, was haben Sie denn da überhaupt studiert? Politik, Geschichte, Friedens- und Konfliktforschung und das als behinderter Mensch. Kein Wunder, dass Sie arbeitslos sind. Das führt ja auch zu nichts. Und der Gipfel war, ja, ich habe ja einen Sohn, der hat ja in Soziologie promoviert und hat auch alles super funktioniert. Aber ist ja auch logisch, der ist ja nicht behindert. Das war alles in einem 45-minütigen Gespräch. Also insofern habe ich schon auch sehr, sehr seltsame Menschen erlebt, wo man sich denkt, was ist hier denn jetzt eigentlich gerade los? Wieso werde ich hier eigentlich gerade abgewertet? Also das sind so diskriminierende Beschimpfungen in der Kindheit, auch Mobbing zum Teil in der Schule, plus diese Abqualifizierung nach erfolgreichem Hochschulstudium. Das sind so die härtesten offenen Diskriminierungserfahrungen.
Ja, was bei mir für Sprachlosigkeit sorgt oder auch ein Gefühl der Machtlosigkeit irgendwie auslöst, ist für Menschen mit Behinderung und mit Menschen mit Diskriminierungserfahrung Alltag. Die Idee, dass Begegnung und Kontakt gesellschaftliche Konflikte mindern oder überwinden könnte, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja, dass Begegnungen diese Vorurteile lösen und für ein gegenseitiges Verständnis sorgen können. Das wiederum soll Spannungen mildern. Wären da nicht Berührungsängste oder Unsicherheiten, die genau einen ersten Kontakt verhindern? Die nimmt auch Henning Schmidt wahr.
Es gibt, glaube ich, schon eine große Unsicherheit, die nehme ich auch immer wieder wahr. Also, dass Leute einfach nicht wissen, wie sie mit jemandem, wie sie über die Tatsache, dass ich behindert bin, mit mir sprechen sollen. Also sprachlich zum Beispiel. Das habe ich jetzt im Redaktionsalltag gemerkt, dass lange irgendwie unklar war, spricht man jetzt von behinderten Menschen oder Mensch mit Behinderung oder die Behinderten ist jetzt der Worst Case. Also einfach so eine Unsicherheit. Oder wird oft mit so Kategorien gearbeitet wie, ja, das tut mir aber leid, wenn ich dann erwähne, ich habe eine Behinderung. Oh, das tut mir leid. Muss ja schlimm sein für dich. Daran sieht man, dass dieses Narrativ von Behinderung als etwas, worunter man leidet, immer noch sehr, sehr tief verwurzelt ist. Also es gibt schon Unsicherheiten. Es gibt manchmal, glaube ich, auch Abwehrhaltung. Also gerade wenn man die Schuldebatte ansieht, diese Angst irgendwie, dass Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung im Lernen aufhalten, glaube ich, ist noch sehr stark. Oder dieser Glaube, man bräuchte immer Schutzräume für Menschen mit Behinderung. Das sieht man ja ganz stark in der Debatte um die Werkstätten, dass dieses Narrativ dominiert. Ja, und wie kommt man da raus? Also ich glaube einfach, indem man die Begegnung ermöglicht. Und da muss man halt schon in der Schule ansetzen oder noch besser im Kindergarten, wenn die ersten Generationen ganz selbstverständlich damit aufgewachsen sind, dass in der Kita halt ein Kind im Rollstuhl mitläuft oder in der Grundschule ein Kind mit Down-Syndrom oder mit Sehbehinderung oder mit Autismus, dann wird das, glaube ich, sich schon auflockern. Weil dann der Fakt, dass nicht jeder Mensch genormt gesund ist, dann einfach, glaube ich, verwurzelter ist in der Gesellschaft. Also ich meine, ich bin noch in einem Umfeld jetzt sozialisiert worden. Das erste Forum, wo ich ständig und selbstverständlich mit Nichtbehinderten zu tun hatte, war tatsächlich im Alter von fast 23 Jahren die Universität. Vorher war ich immer in Sondereinrichtungen. Wurde bei mir zum Glück ein bisschen aufgelockert, weil ich ein paar nichtbehinderte Nachbarskinder zum Freund hatte, über das heimatliche Umfeld. Ich habe andere Freunde, bei denen war das tatsächlich so. Die waren völlig überfordert, plötzlich mit einer nicht behinderten Umwelt interagieren zu müssen, als sie dann irgendwie das erste Mal im ersten Semester das volle Audimax an der Uni Marburg betreten haben. Da müssen wir halt raus.
Cambio. Wir sprechen über die Themen von morgen.
Wenn man durchs Dorf läuft, durch die Stadt läuft, durch eine Fußgängerzone läuft und so weiter, man sieht immer mehr Menschen of Color als sonntags morgens in der Kirche. Darauf mal zu achten und mal zu gucken, wie anders unsere Gesellschaft eigentlich aussieht. Denn unsere Gesellschaft besteht aus über 40% Menschen mit Migrationshintergrund im Alter unter 5 Jahren. Da kommt eine Generation, da müssen wir unsere Haltung verändern. Die sind nicht alle Kinder of Color, aber die bringen eine Lebenswirklichkeit mit, die wir in unserer Kirche einfach nicht haben.
Das war Sarah Vicera. Sie ist Theologin, Sozialpädagogin. Sie ist stellvertretende Leiterin der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal und Bildungsreferentin für Rassismus und Kirche. Mitte März erscheint ihr erstes Buch mit der Frage im Titel: Wie ist Jesus weiß geworden? Als Person of Color erzählt sie über ihre Erfahrungen in einer mehrheitlich weißen Kirche, ordnet Rassismus historisch ein, aber hört selbst. Ich habe ihr, die doch ein wenig umfassende Frage gestellt: Was ist Rassismus?
Ja, habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, gibt es mehrere. das ist eine große Frage. Wenn wir Rassismus googeln, dann stoßen wir sehr leicht auf Definitionen, die uns selbst aus der Verantwortung nehmen. Da können wir ziemlich leicht Rassismus als System von außen betrachten. Und das tun wir in der Kirche ziemlich schnell und ziemlich gern, weil wir gewöhnt sind, zu den Guten zu gehören. Rassismus ist aber etwas, was strukturell und historisch verankert ist und uns alle betrifft. Rassismus ist in der Zeit der Aufklärung entstanden. Immanuel Kant, der große Advokat der Aufklärung, hat das Rassenkonstrukt maßgeblich geprägt. Prägt auch bis heute übrigens die Theologie, die an Universitäten gelehrt wird. Schleiermacher ist geprägt durch Kant, ein großer Theologe. Und all das wird an unseren theologischen Fakultäten unhinterfragt gelehrt. Heute ist klar und es ist bewiesen, dass es keine biologischen Menschenrassen gibt. Aber so ein Denken, so eine Ahnung, die ist schon noch vorhanden. Das hat man letztes Jahr zum Beispiel bei den Olympischen Spielen auch schon wieder sehr stark gemerkt, in denen in Medien sich Menschen gefragt haben und auch in Gesprächen, warum rennen denn Menschen aus Kenia beispielsweise so schnell? Ja, das haben die in den Genen. Oder auch in der Ökumene merkt man das, dass Menschen davon ausgehen, dass afrikanische Menschen Rhythmus im Blut haben. In dieser Sprache, in diesen Worten merkt man, dass doch was hängen geblieben ist von diesem kolonialen Denken, von diesem rassistischen Denken, dass wir ausgehen, dass es doch Menschenrassen irgendwie gibt. Das umschreiben wir, indem wir sagen, die einen haben Rhythmus im Blut, die einen laufen schneller und schnell auch dazu kommen, dass die einen pünktlicher sind. Das sind dann weiße, europäische Werte. Und so zieht sich das bis heute in unseren Köpfen durch. Aber auch strukturell ist es verankert in Deutschland, Racial Profiling, Chancenungleichheiten im Bildungssystem und so weiter.
Dass Rassismus ein strukturelles Phänomen ist, das mit angelernten Verhaltensweisen, eingespielten Institutionsabläufen oder mit alltäglichen Diskriminierungserfahrungen für die Betroffenen einhergeht, darüber ist man sich in der wissenschaftlichen Debatte schon sehr lange einig.
Es gab bereits große Bewegungen in den 80er Jahren von afrodeutschen Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, Rassismus so zu definieren, nämlich strukturell und allgegenwärtig, historisch verankert und so weiter. Der Begriff Rassismus fiel erstmals in Deutschland in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also zur Zeit, in der Hitler an der Macht war, fiel dieser Begriff und wurde auch dort schon so definiert. Natürlich nicht so öffentlichkeitswirksam, weil es einfach auch in dieser Zeit nicht ging, aber die Rassismusforschung, die ist halt schon tatsächlich so alt und wollte schon zur Zeit der NS auch belegen, dass Rassismus nicht mit nationalsozialistischem Denken angefangen hat und eben auch nach 45 nicht damit endete. Aber du hast recht, es ist so, dass es Menschen unheimlich schwer fällt, diesen Begriff auch so zu sehen, weil wir gerade in Deutschland eben Rassismus sehr stark in die Zeit des Zweiten Weltkriegs verankert haben. Und es uns schwer fällt, Rassismus auf uns selbst zu beziehen.
Ja, Matthias, wie nimmst du die aktuelle Rassismusdebatte wahr? Trügt der Schein, dass die öffentliche Debatte facettenreicher geworden ist?
Ja, ich würde es so sehen. Facettenreich ist vielleicht tatsächlich sogar ein guter Begriff dafür. Und es gibt auch Fortschritte. Aber die sind insofern widersprüchlich, dass es einfach verschiedene gesellschaftliche Kräfte gibt. Also es gibt die Kräfte, die jetzt wie Sarah versuchen, selbstkritisch und nach vorne gerichtet, ja, Rassismus zu reduzieren, aber eben erstmal sichtbar zu machen. Das, was so lange unsichtbar gemacht wurde und weiterhin wird. Die Debatte hat an Fahrt aufgenommen und ist sichtbarer geworden, natürlich besonders mit der Ermordung von George Floyd und den weltweiten Black Lives Matter-Protesten. Das hat tatsächlich ganz viel gemacht, auch mit der jungen Generation und mit allen Menschen, die da vielleicht mit offenen Ohren und Augen hingeschaut und hingehört haben. Das ist insofern stärker sichtbar, die Debatten, das hat Sarah ja auch erwähnt, gibt es schon länger. Es gibt aber zugleich starke Beharrungskräfte, generell bei uns persönlich, weil wir mit bestimmten Bildern einfach auch eng verbunden sind, sei es mit Kindheitserinnerungen und Ähnlichem, also ganz persönlich, aber vor allem auch strukturell. Sarah hatte Racial Profiling als ein Beispiel genannt, könnten wir nochmal eine eigene Sendung dazu machen. Und aber auch explizit reaktionäre Strömungen, reaktionäre Bewegungen, die aus rassistischem Impetus heraus versuchen, die Uhr zurückzudrehen, dass die gesellschaftlichen Fortschritte, die wir erreicht haben, mit Blick auf Teilhabe von Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind, aber eben auch mit Blick auf Fortschritten von Frauenrechten und eben der Blick, der sich jetzt öffnet, Richtung Barrierefreiheit und Menschen mit Beeinträchtigungen eben auch mehr Raum zu geben in der Gesellschaft, dass das explizit als Feindbild wahrgenommen wird und aktiv bekämpft wird. Also das wäre für mich so diese Gemengelage, dass wir so drei Strömungen, wenn man das so strukturieren möchte, haben und die sind im Widerspruch zueinander.
Auch mit Sarah Vecere habe ich über die öffentliche Debatte oder die Debattenkultur gesprochen, die für alle Beteiligten, weiße Menschen wie für People of Color, sicher nicht angenehm sind.
Wir sprechen bei weißen Menschen, aber auch bei People of Color über echte Gefühle. Und wenn wir das gegenseitig nicht leugnen, glaube ich, liegt darin eine unheimlich große Chance. Also ich als Person of Color leugne die Gefühle von weißen Menschen nicht. Das ist erstmal ein Schock vielleicht auch ist, zu erkennen, wo überall Rassismus verankert ist. Dass es Gefühle von Scham sind, zu erkennen, Mist, ich habe jahrelang gedacht, über Jahrzehnte vielleicht gedacht, ich tue genau das Richtige, aber habe damit Rassismus reproduziert. Und dass das erstmal sacken muss und dass das dazu führt, dass Leute mit Abwehr reagieren, mit Verleugnung reagieren und so weiter. Das sind schon echte Gefühle. Es passiert aber genauso, und das ist tragisch, dass die Gefühle dadurch von People of Color nicht ernst genommen werden. Und da stecken wir eigentlich in einem ziemlichen Dilemma. Denn dann würden wir jetzt abwägen, welche Gefühle sind mehr wert oder so, welche Verletzungen sind mehr wert. Das entspricht aber alles eigentlich keiner Logik, denn Verletzung ist Verletzung. Natürlich ist Rassismus auch etwas, wovon weiße Menschen profitieren und wovon schwarze Menschen oder People of Color, wodurch ihnen geschadet wird, in vielerlei Hinsicht. Aber beide Menschen haben sich ihre Rollen nicht ausgesucht und leben in einer mehrheitlich weißen Kirche zusammen, in dem Glauben, dass wir alle gleich sind vor Gott, was auch stimmt, aber auch ja in so einer Happy Church, um es mit den Worten von Tupoka Ogette, die immer von Happy Land spricht, zu sagen, in der wir uns vorgestellt haben, dass es hier keinen Rassismus gibt, weil wir alle gleich sind. Und plötzlich merken wir, beziehungsweise weiße Menschen merken, ach du je, das gibt's ja bei uns auch. Und schwarze Menschen und People of Color denken, na endlich seht ihr das auch.
Unsicherheiten und Berührungsängste, Schamgefühl oder Frustration. Matthias, sind das so Emotionen, die dir auch häufig in deiner Präventionsarbeit begegnen?
Ja, das würde ich so sagen. Sarah hat das sehr präzise gefasst und im Prinzip das unterstützt, was ich erwähnt hatte mit Blick auf Ziel und Ausgangspunkt. Also sind wir wirklich schon am Ziel? Nee, sind wir nicht. Aber diese Gefühle, diese Frustration, diese Abwehrreflexe verdecken eben das, den Blick darauf, dass wir noch einen Weg zu gehen haben. Und insofern ist es ganz wichtig, das produktiv aufzunehmen, diese Gefühle, die nicht zu negieren, sondern auch explizit Kirche als Schutzraum insofern zu begreifen, dass auch solche rassistischen Denkweisen benannt werden können, in dem Sinne, sich verletzlich zu machen, dass man das auch zugibt. Also uns geht es ja nicht darum, einen abgehobenen Diskurs zu stärken von wenigen Menschen, die den Luxus haben, sich damit zu beschäftigen. Wir sollten uns alle damit beschäftigen, manche haben aber mehr Zeit, manche weniger. Weil wir ja vor allem weiße Menschen in den Landeskirchen haben, mehrheitlich, müssen wir uns auch damit beschäftigen und zugleich Räume ermöglichen, von denen Sarah auch gesprochen hat, dann eher des Empowerments, also wo Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch Orte bekommen. Also sei es eigene Orte, um sich zu stärken, aber natürlich auch gemeinsame Orte, wo wir es schaffen, sichere Kirchorte zu schaffen, wo es keine rassistische Verletzung und Diskriminierung mehr gibt. Und sozusagen, wenn wir nur postulieren, wir als Kirche sind nicht rassistisch und dann kommen People of Color in die Kirche und werden rassistisch angegriffen oder auch damit Dingen konfrontiert, die es angeblich nicht gibt, dann verlieren wir diese Menschen.
Mit Sarah Vecere habe ich über die Frage gesprochen, inwieweit Kirche auch als Schutzraum, als sogenannter Safer Space fungieren könnte und was es diesbezüglich zu beachten gilt.
Rassismus und jegliche andere Form der Diskriminierung macht nicht Halt von einem Kirchturm, von einer Kirchtür. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Das sind alles Unterdrückungssysteme, Macht, Machtgefälle, Hierarchien, die genauso in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche bestehen wie auch in unserer Gesellschaft. Wir sind keine besseren Menschen. Wir sind genauso fehlerhaft. Und das müssen wir uns eingestehen in der Kirche. Und wenn wir dann mit dieser Sensibilität und Achtsamkeit auch durch unsere Gemeinden gehen, dann ist das schon mal ein großer Schritt, um ein wenig safer zu werden, als wir tatsächlich sind. Und zusätzlich muss es, glaube ich, Räume geben, die Empowerment fördern von Menschen, die marginalisiert sind. Sei es People of Color, sei es aber auch Menschen mit Behinderung, sei es auch queere Menschen und so weiter. Da gibt es einzelne Räume, genauso wie unser BPOC-Netzwerk, also unser Men-Netzwerk von Menschen of Color innerhalb der Kirche. Aber die haben wir uns selber geschaffen.
Cambio. Wir sprechen über die Themen von morgen.
Wir kommen zum Ende dieser Folge und bevor wir uns gleich auf die in der Einleitung angeteaserten Zukunftsszenarien eingehen versuchen, habe ich Henning Schmidt noch mit einem Begriff konfrontiert, nämlich dem Begriff der inklusiven Gesellschaft. Und ich habe ihn gefragt, ja, was er darunter versteht und er beschreibt dabei einen Paradigmenwechsel.
Inklusive Gesellschaft ist halt erstmal ein riesen Buzzword. Also ich glaube, und das ist ja auch eigentlich der große Paradigmenwechsel, der in dem Wort oder in dem Konzept Inklusion steckt. Haben wir mal zu meiner Zeit, als ich Kind war, in den 80er, 90er Jahren, da war gerade Integration das große Thema. Ich bin auf integrative Freizeiten gefahren. So. Aber Integration geht halt eher davon aus, zu fragen, wie muss ich ein Kind anpassen oder welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit ich ein Kind in ein bestehendes System trotz Behinderung anpassen kann. Das heißt, da geht die Inklusions- oder Integrationsleistung eben vom Menschen mit Behinderung aus. So. Und inklusive Gesellschaft dreht ja die Perspektive eigentlich um und sagt, die Gesellschaft muss sich an die Bedürfnisse des Menschen mit Einschränkungen anpassen. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Es muss wirklich darüber nachgedacht werden, was muss eigentlich da sein an Dingen oder an Verhaltensweisen, damit jeder selbstverständlich ohne Probleme teilhaben kann an der Gesellschaft und zwar eben inklusiv. Und wie du sagst, eben weg von diesem defizitären Begriff. Ja, also nicht zu sagen, oh Gott, das und das geht ja nicht, weil der sitzt ja im Rollstuhl oder der sieht ja schlecht, sondern zu fragen, ja, okay, nee, dann bestimmte Dinge gehen zwar nicht, aber welche technischen oder organisatorischen Wege können wir denn gehen, damit andere Dinge vielleicht gehen?
Ich kann jetzt bei diesem Paradigmenwechsel total gut mitgehen. Irgendwie finde ich das auch irgendwie logisch. Matthias, würdest du das mit Blick auf die Zukunft auch unterschreiben, dass sozusagen, wenn man diesen Paradigmenwechsel jetzt konsequent durchdenkt, dass es auch immer wichtiger wird, Minderheiten und Betroffenen von Diskriminierungen, und ich würde da jetzt nicht nur über die Menschen mit Behinderung sprechen, sondern über jegliche Form der Diskriminierung, dass man diesen Personen noch stärker versucht, mehr Mitspracherecht, mehr Gestaltungsräume zu bieten und sogar Entscheidungsgewalt ja auch zuzugestehen, um genau dieser strukturellen Diskriminierung Herr zu werden und diese abzubauen.
Ja, da gehe ich gerne mit auf diesem Weg. Also gerade was du am Ende auch nochmal gefasst hast, macht da auch nochmal einen wichtigen Punkt auf, also die Frage sozusagen, was gewähren wir denn denen? Also es ist auch wieder, kann man vielleicht das Bild so ein bisschen bemühen, was Aladin El-Mafalani stark macht, des Tisches, eine Gesellschaft als Tisch dargestellt und wer hat dann da Platz? Das führt natürlich dazu, wenn das gelingt, dass Konflikte sichtbarer werden und ausgehandelt werden, wo vorher einfach nur gesagt wurde, hier Henning, du gehst auf die integrative Freizeit oder du gehst in die Förderschule. Insofern wirkt das dann oft als problematisch vielleicht, aber es macht ja nur Probleme und Konflikte, die es vorher gab, auch sichtbar. Insofern ist das aus meiner Sicht auch eine gute demokratische Herangehensweise. Und wenn wir davon ausgehen, was ich mir wünsche, dass wir eine offene Gesellschaft für alle Mitglieder dieser Gesellschaft wollen, dann müssen wir diesen Weg eigentlich eindeutigerweise so gehen. Und langfristig kämen wir auch von diesem defizitären Blick wirklich weg, weil wir würden von Anfang an berücksichtigen, welche Bedürfnisse Menschen in dieser Gesellschaft haben. Klassisches Beispiel vielleicht eine Kirche, die mit einer großen Treppe ursprünglich gebaut wurde. Und es ist schwierig, da vielleicht nachträglich eine Rampe zu installieren. Man muss eine Hintertür vielleicht neu einbauen. Das ist problematisch, ähnlich generell, wenn ich mir die Bahnhöfe anschaue, irgendwo, wo überall keine Aufzüge sind. Mhm. Wenn das von Anfang an geplant wird, müssen wir nicht dann über viele Jahre mit viel Geld Dinge nachrüsten, sondern wenn wir gleich den Blick haben, die Dinge, gerade die öffentlichen Dienstleistungen, gesamtgesellschaftlich oder auch kirchlich, die wir so anbieten, so zu strukturieren, dass das für alle nutzbar ist. Ist es für alle besser? Also dann kommen wir auch weg von diesem Blick, die wollen uns was wegnehmen. Es geht nicht um Wegnahme, es geht um gleiche Teilhabe und Menschenrechte für alle. Und von daher gehe ich diesen Weg sehr, sehr gerne mit.
Zur Zukunftsperspektive habe ich sowohl Sarah Vecera und natürlich auch Henning Schmidt gefragt, um ihre eigene individuelle Zukunftsperspektive zu präsentieren. Beide sind sich einig, es ist eine Generationenfrage. Und wenn es um Teilhabe geht und den Abbau von Diskriminierung in ihren diversen Formen, braucht es einen langen Atem.
Ich glaube, als erstes müssen wir uns bewusst machen, dass das gar nicht so schnell geht. Wir reden ja jetzt von einem System, was seine Ursprünge bereits vor 500 Jahren hatte. Also in der Rassismusforschung ist so das Jahr 1492 so ein Jahr. Kolumbus entdeckt die Amerikas. Und in diesem Entdecken steckt ja schon ein Euphemismus für die koloniale Ausbeutung, die da eigentlich so ihren Ursprung hatte. Das heißt, das waren so die ersten Weichen, die gelegt worden sind für das Rassenkonstrukt, was dann eben seine Hochzeit in Anführungsstrichen im Kolonialismus, in der Aufklärung hatte. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass dieses System 500 Jahre alt ist, dann ist klar, dass diesen Traum von einer Kirche ohne Rassismus, wovon ich ja auch schreibe, dass ich den womöglich selber nicht erleben werde, die Umsetzung dessen. Das ist aber gar nicht so, das klingt jetzt negativer, als ich das meine. Ich sehe durchaus in den letzten anderthalb Jahren ganz viel offene Türen. Und ganz viel Interesse, ein unheimlich großes Maß dessen, dass Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind, zugehört wird. Und da ein echtes Interesse ist und ein echter Wille dahinter ist von Kirche, dass sie was ändern will. Das erlebe ich durch Leitungsgremien, das erlebe ich an der Gemeindebasis, das erlebe ich an Universitäten, in Pfarrkonventen und so weiter, auf jeglichen Ebenen. Aber eben auch eine große Unsicherheit und eine große Form der Abwehr auch gleichzeitig. Und ein großes Aufgewühltsein, ein Ringen, ein Diskutieren, ein Beleidigtsein, ein Verletztsein auf allen Seiten. Aber ich glaube, dass all diese Bewegungen total gut sind. Und auch, dass Menschen aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden, das regt ja zum Nachdenken an.
Ja, Matthias, ich werde dich gleich fragen, was deine Zukunftsperspektive ist. Aber zunächst hören wir uns nochmal an, was Henning Schmidt sagt. Er sieht das auch als eine Generationenaufgabe. Langfristig ist er aber auch durchaus optimistisch.
Also ich glaube schon, unaufhaltsam hin zu mehr Diversität und eben auch Inklusivität. Schon aus ökonomischen Gründen, weil durch den demografischen Wandel werden wir einfach eine Gesellschaft erleben, die es sich gar nicht mehr leisten kann, aus rein kapitalistischen Zwängen, Menschen mit Behinderungen noch dauerhaft in schlecht bezahlten und produktiven Jobs abzuladen. Also man wird sich schon, glaube ich, darüber verstärkt in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten auch darüber Gedanken machen, wie kann man denn Arbeitskräftepotenzial, was da ja auch noch schlummert in Werkstätten oder in inklusiven Schulen, so heben, dass möglichst jeder der Gesellschaft nützt oder der Wirtschaft nützt und irgendwie beitragen kann zum Bruttoinlandsprodukt. Sei es eben, indem man Menschen mit Behinderungen stärker beruflich und sozial teilhaben lässt oder halt die ganze Einwanderungsfrage. Also das glaube ich schon, dass der Zeitgeist und die ökonomischen Zwänge da insofern im Sinne einer stärker inklusiven und auf Teilhabe gerichteten Gesellschaft zwangsläufig arbeitet und dass alles, was es da noch an Widerstand gibt, sagen wir mal von konservativer Seite, das sind so letzte Zuckungen, glaube ich. Da bin ich schon optimistisch. Viele Dinge ja auch, ich weiß nicht, wenn sie dann einmal durchgesetzt sind in der gesellschaftlich, erstaunlich geräuschlos dann doch angenommen werden. Und ich glaube, so kann das mit einem Arbeitsmarkt, auf dem es irgendwie normaler wird, dass jemand im Rollstuhl in Betrieben auftaucht oder in dem es normaler wird, dass eben in Kitas Menschen mit Behinderung mitlaufen, in dem es normaler wird, dass Betriebe eben auch Schwerstbehinderte aus Werkstätten aufnehmen, auch laufen. Also insofern bin ich schon positiv. Es wird natürlich kein gleichmäßiger Prozess sein. Also es gibt keine gerade Linie, die automatisch zum Fortschritt führt. Da wird es immer wieder Rückschläge geben. Es wird dauern, habe ich ja schon gesagt. Wahrscheinlich mehrere Generationen. Aber letztendlich, glaube ich, kommen wir da nicht dran vorbei. weil die Globalisierung ist nicht aufzuhalten, der Multikulti-Zeitgeist ist nicht aufzuhalten. Ich bin da insofern positiver Utopist.
So, lieber Matthias, jetzt bist du dann gleich dran. Ich baue dir noch eine kleine Rampe vielleicht für deine letzte Aufgabe, nämlich die letzte Frage nach der Zukunftsperspektive. Denn ich bin nämlich auf ein Zitat gestoßen von einem politischen Philosophen, Antonio Gramsci, der Neomarxist, der hat seine Arbeit auf Marx aufgebaut, das muss man der Komplettheit halber dazu sagen, und er hat Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt, seine Gedanken aufgeschrieben und sich genau ganz grundsätzlich mit den Fragen von gesellschaftlichen Umbrüchen, Umstürzen, Veränderungen beschäftigt. In seinem Werk spricht er vom Pessimismus des Verstandes und den Optimismus des Willens, und das ist der Grund, warum ich dir diese Rampe baue. Denn Matthias, jetzt mit Blick auf die Zukunftsperspektive, kommt dir das entgegen?
Ja, also danke für diese Rampe. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich versuche es möglichst präzise und nicht zu lange zu fassen. Aber ich bin schon herausgefordert, weil Antonio Gramsci mich auch in meinem Studium beschäftigt hat. Und vielleicht muss man dazu sagen, du hast das so schön Wirken genannt. Ein Großteil seines Wirkens war im faschistischen Gefängnis. Deswegen heißt sein Gesamtwerk ja auch Gefängnishefte. Und ich kann aber ganz viel anfangen, auch mit diesem Begriff Pessimismus des Verstandes, weil der kam auch so durch, wo ich jetzt Henning gerade gehört habe, wo ich dachte, naja gut, er hat das auch selbst gesagt, es ist keine eindeutige Entwicklung, es wird Rückschläge geben und es dauert mehrere Generationen. Insofern würde ich mich da anschließen und auch einreihen in diesen Pessimismus des Verstandes. Und ja, ohne den Optimismus des Willens werden wir auch keinen Fortschritt erreichen. Das war geschichtlich in der Regel so. Und insofern, genau, kann ich mich Henning da anschließen, dass er das sehr optimistisch, aber auch sehr geerdet vorgetragen hat. Ich würde vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Wasser in den Wein gießen, einfach weil, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, es gibt eben starke Gegenbewegungen. Wenn wir jetzt eben in den letzten Jahren gucken, Stichwort Pegida, AfD und andere Bewegungen, die sich jetzt aktuell, die sogenannten Querdenker, die tatsächlich in weiten Teilen so eine reaktionäre Abwicklung der ganzen Fortschritte, die es jetzt ansatzweise eben gibt, ja, die wünschen sie sich. Und insofern ist es aus meiner Sicht eine offene Auseinandersetzung. Also dieser Optimismus des Willens muss auch gepaart werden mit genug Energie und genug Menschen, die sich für eine menschenfreundliche Gesellschaft einsetzen. Wenn uns das gelingt, dann bin ich ganz bei dieser positiven Utopie von Henning. Ich denke auch, dass uns das gelingen kann und es uns auch gelingen muss. Da würde ich auch wieder uns als Kirche und Christenheit mit in die Pflicht nehmen, weil wir auch für Menschenfreundlichkeit stehen sollten. Und wenn wir das praktisch machen wollen, gehört da eben auch dazu, dass wir uns auf diese Veränderung einlassen und auch tatsächlich ganz klar Haltung beziehen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegenüber anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und dann kann das auch eine Orientierung geben in die Gesellschaft hinein. Ne? Wir wissen die Lösung nicht alleine, aber wir können auf dem Weg sein. Das ist für mich Kirche so eine Weg- und auch Lerngemeinschaft, dass wir dazu lernen, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um sie nicht zu wiederholen, und eben gucken, wie wir tatsächlich ja menschenwürdigeres Leben mit ermöglichen. Insofern ja, wäre dann meine kleine Utopie-Ergänzung dazu. Ein bisschen optimistischer sogar, als ich selber gedacht hatte, was ich sagen würde.
Sagt Matthias Blöser, der überrascht ist über sich selber, bei dem ich mich ganz herzlich für die Einordnung und die redaktionelle Begleitung der Folge bedanke. Außerdem bei unserer Kollegin Julia Dinkel, die uns in der redaktionellen Vorbereitung ebenfalls unterstützt hat. Und zu guter Letzt, aber wie man so schön sagt, last but not least, ein riesiger Dank an Sarah Vecera und Henning Schmidt, dass sie uns in ihre Lebenswelt reingelassen haben und von ihren Erfahrungen und ihren Perspektiven berichtet haben. Und das war die vorerst letzte Folge Cambio. Womöglich gibt es irgendwann eine neue Folge. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio. Eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info